Vielen Dank für die gute Einleitung, ihr Lieben, die ihr heute schon hier vorne wart. Spitze, weil bessere Einleitung kann ich mir fast nicht wünschen, denn um die Dinge geht es hier. Und auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen hier und auch euch online. Ich habe euch ja immer bei mir, gell? Ja, die Bonnie sehe ich und die Marlin. Und mal gucken, wer noch alles auftaucht, sagt doch gerne, schreibt doch gerne mal Hallo. Dann sehe ich, wer noch alles dabei ist. Weil hier sehe ich euch ja, zumindest die meisten so. Ne? Ganz hinten im Dunkeln muss ich mal gucken, wer sitzt denn noch? Ach, mein Sohn, ah ja, okay, gut. Land einnehmen. Einmal mehr. Habe ich gerade was verpasst?
Habe ich aufgenommen.
Wer? Andreas. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Mach das, Andi, mach das. Überschreite die Grenze, habe ich ja diese Predigtreihe, die es jetzt doch geworden ist, in zwei Teile genannt. Und ich möchte gern zusammenfassen, was war das letzte Mal für die, die nicht da waren. Aber es ist auf YouTube oder im Podcast, ihr könnt es euch gerne noch nachträglich anhören. Und ich empfehle euch tatsächlich, diese Predigten beide mehrfach anzuhören, weil da ist ziemlich viel drin. Also es ist schon so konzentratmäßig, dass es schwierig ist, das mal einmal hören, auch nur annähernd alles für sich mitzunehmen. Ist immer gut, man nimmt sich etwas mit, nicht zu viel, weil wenn man zu viel hat, macht man nichts damit. Ja, wenn ich ein, zwei Sachen mitnehme, dann ändert es mein Leben und oft auf Langfrist tatsächlich gewaltig. Die Bibelstelle für dieses Jahr, erinnert euch, 5. Mose 3,18, der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt, so zieht nun gerüstet aus. Ja, das in sich beinhaltet schon den Kern der Predigt. Und unsere Mission ist es dementsprechend, das Land in Besitz zu nehmen, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, was er uns ausgesucht, was er uns anvertraut hat, wo er uns auch schon Impulse gegeben hat, dass wir wissen, ja, das ist eigentlich unseres. So wie Regina es eben gesagt hat, sagte, da bin ich nicht mit zufrieden. Mit dem kleinen Stückchen Land, was sie da hatte, mit den paar 40 Euro oder mit den 300 Euro. Nein, das war nicht richtig. Das ist nicht das Land, das sie in ihrem Geist gesehen hat. Sie hat gesehen eine vollständige Wiederherstellung und sogar mehr, was dann ja auch kam. Preis sei Gott, ein sehr gutes Bild. Und so ist auch unsere Basisbibelstelle für diesen Zweiteiler, 5. Mose 2, Vers 24. So macht euch nun auf, zieht aus und überschreitet den Arnonfluss. Siehe, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amoriter, samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. So wird man denken, boah, das ist aber eine harte Stelle für einen Sonntagsgottesdienst, so kriegerisch. Wir wollen ja eigentlich doch mehr Frieden haben. Und das stimmt. Wir reden nämlich heute nicht von einem Kampf Mensch gegen Mensch, sondern von einer geistlichen Schlacht, in der wir sind. Und in diesem einen Vers steckt alles oder nahezu alles drin, was wir brauchen, um in diesem Leben geistlich erfolgreich zu sein. Davon bin ich überzeugt. Deswegen habe ich diese 7 Punkte da so herausgenommen, die uns im Detail Dinge zeigen, die heute in unserer Zeit wichtig sind. Damals war das ja eine ganz andere Situation. Das ist ja eine Zeit, das ist 3.500 Jahre zurück. Ging es um Israel, das aus Ägypten gezogen war. Wir wissen, dass sie haben die erste Landeinnahme verpasst, weil sie negativ drüber gedacht haben, über die Riesen, die im Land wohnten und all das, und haben dann eben eine ganze Generation verloren, bis Gott wieder erlaubt hat, okay, die nächste Generation, mit der versuche ich es nochmal. Und das denke ich, das sollten wir für uns auch erkennen. Vielleicht gab es auch in unserem Familienleben oder so, gab es Generationen, die Fehler gemacht haben. Also in meiner Familie gab es eben viele Generationen, wo ich ziemlich sicher bin, die haben Jesus nicht gekannt, die sind Jesus nicht nachgefolgt. Und jetzt ist eine neue Generation da. Meine Mama, mein Papa waren die erste Generation, wo ich weiß, in unserer Familie, die wirklich Jesus angenommen haben und ihnen nachgefolgt haben. Ich bin die zweite Generation. Meine Kinder schon die dritte. Und das ist ein Vorrecht, das ist großartig. Aber vielleicht bist du die erste Generation. Vielleicht bist du die Pioniergeneration in eurer Familie, die Jesus gefunden hat und sagten, jetzt, wir verändern was. Es wird nicht so weitergehen, wie es immer war. Mit den klassischen Erbkrankheiten, dem frühen Toden und was auch immer, Alkoholismus und was es so überall gibt, was sich so beständig hält, über Generationen hinweg. Wir brechen es durch, wenn wir sagen, wir sind vielleicht der Erste. Und es ist nicht immer einfach, Pionier zu sein. Zu sagen, wir entdecken jetzt, wie man als Christ lebt. Und wir verändern Dinge. Wir machen eben nicht alles mit wie alle anderen, sondern wir haben den Mut, anders zu sein und erleben dann aber auch andere Dinge. Preis sei Gott, bessere Dinge, gute Dinge. Und diese sieben Schlüssel, die möchte ich noch mit euch kurz, die ersten vier haben wir ja angeschaut, kurz wiederholen. Der Schlüssel 1 war, macht euch nun auf. Das steht für Standhaftigkeit, für den Plan zu suchen, den Gott mit den restlichen Jahren meines Lebens hat. Mein Titus ist ein junger Mann. Du hast vielleicht noch 50, 60, 80, 100 Jahre vor dir. Ich bin schon in der Mitte. Wenn es gut läuft, ja, nochmal 50 wäre schon cool. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr. Aber wer weiß das schon? Wir haben erzählt von unserem Freund Robert, der mit 52 jetzt schon gegangen ist. Und ich könnte euch viele, viele solcher Geschichten erzählen von Leuten, die so alt sind wie ich oder jünger, die schon nicht mehr da sind. Keiner hat das geplant, schon so früh zu gehen. Manche Leute sterben mit 20 bei einem Autounfall. Fupp, sind sie auf der anderen Seite. Sind sie vorbereitet? Das ist die wichtige Frage. Psalm 139, Vers 16 hatte ich da gelesen. Wo steht, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dem dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. So sieht Gott dich. Er weiß längst Dinge, die du und ich nicht wissen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat dein Leben von Anfang an mit Sinn und Ziel ausgefüllt. Und das zu entdecken, das ist unsere Aufgabe. Sagen, Gott, was ist denn mein Lebensziel? Von dir, nicht mein Ziel. Viele denken ja, ich muss meinem Herzen folgen, ich muss meine Ziele, meine Träume müssen sich erfüllen. Das ist der größte Käse, den du finden kannst. Egal wie oft Helene Fischer darüber singt oder andere Rapper darüber singen oder wer auch immer, das ist nicht die Wahrheit. Wenn ich meine Träume und meine Visionen nachgehe, werde ich früher oder später scheitern, immer. Weil die nicht erfüllend sein können. Wenn ich seine Ziele für mein Leben erkenne, seinen Traum für mein Leben, dann fängt an, es richtig spannend zu werden. Weil eins verrate ich euch, die Dinge sind in der Regel größer als das, was ich mir zutraue. Er hat einen größeren Plan als das, was du dir so vorgenommen hättest. Ja, das heißt, dein Bequemlichkeitsstuhl wird dich immer öfters vermissen. Weil du aufstehst und sagst, hey, ich habe noch ein paar Tage in diesem Leben. Vielleicht noch ein paar Jahre, ich weiß es nicht. Ich denke manchmal morgens wirklich, wenn ich aufwache und ich bin mit meinem Gott oft in den Feldern unterwegs und bete dann. Und das Erste, was ich oft sage, ist, danke Herr für den Tag. Ich habe noch einen bekommen. Ich wusste es ja gestern noch nicht. Ich meine, wer weiß das schon? Wir denken immer, ja, haben noch so viele Jahre statistisch gesehen, sind ja noch ein paar Jahrzehnte offen. Wer weiß das denn? Ich will dir keine Angst machen. Ich möchte aber, dass du erkennst, wie endlich das Leben ist, wie zerbrechlich jeder Einzelne von uns ist. Und dass es Gnade ist, jeden Tag, den wir haben, dass wir heute hier sitzen, das ist ein Geschenk. Und ob du morgen nochmal aufwachst, ich wünsche das jedem von uns. Aber wer hat die Garantie? Braucht nur einer heute einen falschen Knopf zu drücken, wisst ihr ja. Dann wachen wir alle nicht mehr auf oder wollen es nicht mehr. Wir haben diesen Tag und wir haben dieses Leben, wie lange auch immer das ist. Ich will dieses Leben für das ausgeben, was Gott dafür vorgesehen hat. Das ist mein tiefstes, innerstes Verlangen. Weil ich habe gemerkt, alle meine Träume versagen. All was ich versuche, mir zurechtzubiegen, das scheitert. Früher oder später. Aber seine Pläne sind das größte, befriedigendste, wundervollste, was ich kenne. Immer wenn ich da drin war, habe ich gemerkt, wow, das war so gut. Vertrau ihm. Triff die richtigen Entscheidungen. Sei bereit, Risiken einzugehen und bitte verschwende dieses Leben nicht. So viele Menschen verschwenden ihre Lebenszeit mit irgendwas. Und das sind Jahre, die nie zurückkommen, Stunden, die nie zurückkommen. Nimm das ernst, diese Zeit, die du hast, die ist ein Geschenk. Und die Zeit in der Ewigkeit im Himmel wird ewig sein. Aber die hier ist begrenzt. Also macht euch nun auf, Punkt 1. Punkt 2 war, zieht aus. Also wenn du dich vorbereitet hast und bist entschieden, mit Jesus wirklich den Weg zu gehen, den er für dich hat. Und das unterstelle ich mal euch, sonst wärt ihr ja gar nicht hier. Dann geht es darum, sich zu entscheiden, das alte Leben auch zurückzulassen. Nicht nur, wenn du dich bekehrst, machst du das, sondern eigentlich machst du das immer wieder. Du entdeckst immer wieder Dinge aus deinem alten Leben, wo du merkst, es sind nicht gut. Vielleicht trallerst du irgendein Lied, was dich als Teenager begeistert hat und du merkst, was singe ich hier eigentlich? Was ist das für ein Text? Will ich das? Finde ich das eigentlich gut? Nein. Also höre ich manche Lieder auf zu singen. Ich höre immer mehr Lieder auf zu singen. Je älter ich werde, desto mehr entdecke ich, welche Texte da eigentlich drin stecken. Und einige singe ich auch heute wieder voll Begeisterung, weil ich merke, die Texte waren ja eigentlich gut. So, es gibt beides. Ja. Bereite dich vor. Weißt du, die Sache ist, geistig oder fleischlich gesinnt zu sein. Darum geht es im Ausziehen. Womit beschäftigst du dich? Womit fühlst du dich? Glauben funktioniert nur proaktiv. Du musst von dir aus starten. Du musst das tun, was Gott dir sagt. Es nutzt nichts, nur zu sagen, danke Gott, du hast zu mir geredet. Juhu. Und dann machst du weiter wie vorher. Ich habe euch gesagt, er heilt heute niemanden mehr. Er gibt heute niemandem mehr Wohlstand. Er bringt keine Beziehungen in Ordnung in der Art, dass Jesus das jetzt für dich tut. Sondern er hat alles längst getan. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Der Plan ist erfüllt. Und es liegt an uns, diese Dinge in Anspruch zu nehmen. Und da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, was das ganz praktisch heißen kann. Weil ja, Gott will, dass wir geheilt sind. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Gott will, dass es uns gut geht. Und all diese Dinge ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier so als Bettler vor Gott stehe und Gott, bitte heil mich doch. Ich bin doch so ein guter Mensch. Ich bin besser als meine Tante. Glaub mir, du kannst Gott nicht überreden, dich zu heilen. Egal wie gut du bist. Es wird nie reichen. Es wird nie reichen. Deine Güte, meine Güte, werden nie reichen, dass Gott sich auch nur ein Krümmel bewegt. Weil er hat längst alles erledigt. Er hat längst alles getan. Alles, was du tun musst, ist ihm zu vertrauen. Wir werden gerettet aus Gnade durch Glauben. Aus Gnade, weil er alles erledigt hat. Und durch Glauben nehme ich das, was er erledigt hat. So bist du gerettet worden. So hast du den Heiligen Geist empfangen. Du hast es dir nicht verdient. Er hat es dir geschenkt und du hast es im Glauben angenommen. So hat Rejani ihren Sieg gehabt eben. Sie hat ein Bild innerlich gehabt, das heißt, was weiß ich, 1.100 Euro, was der Flug, das ist das Richtige. Das war ihr Bild. Und alles, was sonst so der Feind angeboten hat, in Anführungszeichen, das hat sie nicht akzeptiert. Sagte, zu wenig, ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht einverstanden. Ich mag das sehr. Das ist ein Bild für Glauben. Genau so funktioniert Glauben. Genau so. Du siehst dich zum Beispiel geheilt. Du siehst dich wiederhergestellt. Was sind die Rückenschmerzen? Du siehst dich schmerzfrei wieder Dinge tun können, die du vor 10 Jahren getan hast. Und dann hältst du an diesem Bild fest, bis es Teil deines aktiven Lebens geworden ist. Das ist Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Die Frage ist immer, wem glaube ich? Weil dessen Bilder übernehme ich. Glaube ich den Ärzten? Nichts gegen Ärzte, ich liebe Ärzte, aber die haben sehr eingeschränkte Bilder des Glaubens, die sie dir anbieten. Weil die sind in gewissen Grenzen, wo sie leben. Das verstehe ich. Auch versicherungstechnisch wäre es schwierig, wenn der dir sagt, ja, sie sind eigentlich unheilbar krank, aber ich glaube schon, dass sie geheilt werden können. Es ist einklagbar dann, weißt du, das wird schwierig. Deswegen haben die nicht das Bild, was du manchmal brauchst. Du brauchst manchmal ein anderes Bild, nämlich das von oben, wo er sagt, ich sehe dich geheilt. Dritter Punkt, also erster, macht euch nun auf, zweitens, zieht aus und drittens, überschreite den Fluss Arnon. Und dieses Überschreiten steht für das Betreten von feindlichem Territorium. Jetzt verlässt du endgültig deine Wohlfühlzone, deine Bequemlichkeitszone. Du gehst jetzt einen Schritt weiter, als du jemals zuvor gegangen bist vielleicht, in einem gewissen Bereich und sagst, Feind, Feierabend. Ich lass mich nicht länger von dir so behandeln. Ich kaufe dir nicht länger all den Mist ab, den du mir anbietest. Ich stehe jetzt auf gegen dich und ich fange an, nicht nur mich zu wehren. Ich greife dich jetzt an. Ich gehe proaktiv in den Kampf. Ich habe mal eine Predigt gehalten, ich liebe diese Predigt. Nicht, weil ich sie gehalten habe, sondern weil der Titel so cool ist. Ich bin nicht Beute, ich bin Jäger. Das ist mein tiefstes Verständnis, wer ich geistlich bin. Jäger, nicht Beute. So viele Christen, die ich beobachte, verhalten sich wie Beute. Oh, der Teufel kommt, ich muss mich verstecken. Oh, ich darf bloß nicht so viel für den Herrn tun und wird der Teufel auf mich aufmerksam. Was für ein Bild. Stell dir, was für ein Bild ist dahinter? Ein Bild von Minderwertigkeit, von Unterlegenheit, von Angst. Dabei bist du vorne. Wenn Christus in dir lebt, das ist der wichtige Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, du spielst nur ein bisschen Kirche und Religion, dann bist du gefährdet, ja. Aber wenn Christus in dir ist, wer ist größer? Du bist größer als mein Goliath. Du bist mein Herr. Du bist Gott. Der in mir wohnt, ist das größte Ding im ganzen Universum. Da gibt es keine Steigerung mehr. Du wirst nichts finden. Die ganze Marvel-Welt kann niemanden finden, der größer ist als er. Auch kein Donnergott. Nicht mal Thanos. Verstehst du? Er ist das größte Ding im Universum. Und wenn er in dir ist, und die Bibel sagt, wenn er mit dir ist, gibt es keine Waffe, die gegen dich erfolgreich sein kann. Das sind alles Wahrheiten, die wir alle schon kennen, aber wir müssen sie wieder und wiederholen. Weil der Teufel liebt es, die in Vergessenheitsschubladen einzusortieren. Simon, habe ich schon mal gehört, Was du gestern gehört hast, ist nicht unbedingt für heute für deinen Glauben relevant. Was du heute hörst, ist für deinen Glauben heute relevant. Deswegen müssen wir uns gewisse Dinge immer wiederholen und dürfen sie nicht in die Schubladen. Ich kenne schon, ich weiß schon, ich habe schon. Sonst werden sie kraftlos. Weißt du, der Feind hasst es, wenn du sein Territorium betrittst. Er möchte viel lieber, dass du dich weiter in deiner Bequemlichkeitszone aufhältst und ein reaktives, ein passives Leben führst. Weiß jeder deiner Kollegen, deiner Mitschüler, deiner Nachbarn, deiner Freunde, dass du Jesus Christus nachfolgst? Wenn ja, bist du im feindlichen Territorium schon einen Schritt reingegangen. Wenn nein, spielst du eh keine Rolle für irgendjemanden. Am allerwenigsten für ihn. Und das ist schade. Weil das nenne ich Leben verschwenden. Ja, muss ich jetzt jedem immer anpredigen? Nein, musst du gar nicht. Aber jeder sollte genau wissen, wofür du stehst. Einmal wenigstens. Und wenn der Herr macht, auch öfters. Nutz Gelegenheiten, die du hast, ganz natürlich, um von dem zu reden, der dich gerettet hat. Ich habe heute Morgen in meiner Gebetszeit geweint wie ein kleines Kind. Und es war gar nicht ein besonderer Grund. Es war einfach nur der Grund, dass ich verstanden habe, einmal mehr, er hat mich gerettet. Wegen ihm bin ich der ich heute bin. Ich hätte keine Chance gehabt. Ich habe an Freunde gedacht, an Schulkameraden von damals. Habe sie gesehen heute. Habe ihre zerrissenen Familien gesehen. Habe ihr zerstörtes Leben gesehen. Alkoholismus, Depressionen. Und ich weiß, der einzige Unterschied zwischen denen und mir ist Jesus. Das ist der einzige Unterschied. Ich bin kein Deut mehr wert, kein Deut besser. Aber er hat den ganzen Unterschied gemacht. Erinnere dich da manchmal wieder dran. Gewöhne dich da bitte nie dran. Sondern sei dankbar, halt dir dieses Herz dankbar. Er ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Wirklich an allem. Du bist ein Angriffskrieger. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Ein König und Priester in Gottes Auftrag. Ein Überbringer einer Nachricht, die vom Wortbedeutung, das habe ich letztes Mal erklärt, bedeutet, fast zu gut, um wahr zu sein. Evangelium. Gospel. Fast zu gut, um es sich vorstellen zu können, ist das, wenn Gott sagt, ich nehme all deine Schuld weg und gebe dir mein ewiges Leben. Hol dich nach Hause in mein Vaterhaus und verheißt dir eine Ewigkeit im Paradies. Das ist zu gut oder fast zu gut, um es sich vorzustellen. Richtig? Ich kann es mir bis heute nicht im Detail vorstellen. Ich krieg's nicht hin. Ich komme nicht so weit. Ich kann nur immer an den Punkt kommen, wo ich sage, danke, Herr. Danke. Das ist cool. Das ist so, wie wenn du vor einem Geschenkberg stehst, wo 34.000 Geschenkpakete, alle bestens eingepackt, vor dir stehen. Überall steht dein Name drauf. Und du fängst an und packst aus. Ich, wow. Jedes trifft deinen Geschmack. Wow. Und nach 10, 20, 100 irgendwann gibst du auf und sagst danke. Ich verdiene das nicht, aber danke. So schön. So schön. Und so ist jeder Tag, den Gott dir schenkt. Weißt du, das ist eins dieser Pakete. Du darfst dir auspacken, du darfst dich daran freuen, du darfst ihn genießen und Gott genießt es mit dir. Also macht euch nun auf, zieht aus, überschreitet den Fluss Arnon und viertens, hier war der letzte Punkt vom letzten Mal. Wir müssen lernen, geistlich zu sehen. Nicht fleischlich, geistlich, mit Gottes Augen zu sehen. Und wir haben über die Kraft der Vorstellung gesprochen. Wie wichtig es ist, Dinge zu empfangen auf einer Ebene, nicht jetzt Fantasie, sondern geistlich. Wo Gott dir Bilder zeigt von dir selbst. Wo du dich Dinge tun oder sagen siehst, die du vielleicht noch nie getan oder gesagt hast. Wo du dich, was weiß ich, wenn du Flugangst hast, siehst du vielleicht dich fliegen. Du siehst dich im Flugzeug und du siehst dich Spaß haben dabei. Und dann kannst du in diese Richtung das dir holen, was Gott für dich vorbereitet hat. Du musst nicht dein Leben lang sagen, ich habe ja Flugangst. Oder Angst vor Spinnen oder vor irgendwas sonst. Die inneren Bilder empfangen wir vom Herrn durch den Heiligen Geist, der ja in uns wohnt. Und er liebt es uns, wieder ein neues Bild zu geben. Er gibt uns nicht alle auf einmal, so ist er nicht. Das wird uns überfordern. Er gibt uns den nächsten Schritt. Und sagt, okay, komm, ich habe was mit dir was vor. Und es sind ein paar Schritte zu gehen. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Und das ist bestimmt herausfordernd, weil vielleicht hast du es noch nie gemacht oder hast Angst davor gehabt bisher. Und du sagst, okay, Gott, wenn du das von mir willst, aye, aye, Sir, ich folge dir. Wir machen das. Dann schaffe ich das. Wenn du das willst, schaffen wir das. Und so ist mein Leben gewesen von Anfang an. Ich hatte keine Ahnung und davon ganz viel. Und Gott hat trotzdem den Typ genommen und hat ihn Pastor sein lassen und Bücher schreiben lassen und Seminare geben lassen und was auch immer noch kommt. Das ist immer wieder etwas, wo ich sage, das habe ich noch nie gemacht, Herr. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe nicht studiert. Ich bin ein einfacher Mann. Im Herzen immer noch. Weißt du? Ich glaube, Gott liebt einfache Leute. Er liebt dich auch, wenn du studiert hast. So ein bisschen. Nein, nein, nur Spaß, nur Spaß. Er liebt auch hier, Michael sehe ich gerade, Wissenschaftler, er liebt Leute, die echt was drauf haben, auch hier im Verstand arbeiten können. Das ist fantastisch. Aber weißt du, du bist nicht mehr oder nicht weniger wert als jeder andere hier. Das ist die Wahrheit. Weil sein Wert kommt, ist der, der uns wertvoll macht. Das, was er dir und mir zuspricht, immer wieder. Ich habe dir gesagt, dass du ohne Vorstellung nicht mal nach Hause finden würdest. Wenn du keine Vorstellungskraft hättest. Du würdest hier rausgehen, würdest keine Ahnung haben, was mache ich jetzt? Wenn du dir nicht vorstellen könntest, wo das Auto heute geparkt ist, würdest du es nicht finden. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie viele Fenster du in deinem Haus hast, würdest du darüber nicht reden können. Ja, das ist Vorstellen. Du kannst dir dein Haus innerlich genau vorstellen. Du weißt genau, wie es aussieht, deine Wohnung, dein Haus. Du kannst sehen, die Wand hat so viele Fenster, das Zimmer hat so viele Fenster. Okay, so viel habe ich insgesamt. Ja, und dann gehst du zum Frank und bestellst neue Fenster. Und du kannst genau sagen, wie viel, aber die Maße, gut, da würde meine Vorstellungskraft dann auch versagen. So detailliert wüsste ich es dann auch nicht. Aber so geht es mit den Dingen. Und ich habe euch von Aram erzählt, dass er gegen Elia da vorgegangen ist, der die Geheimnisse, die Kriegsgeheimnisse des Königs von Aram, dem König von Juda, verraten hat. Und dann kam dann diese Armee, die er dann ausgeschickt hat, um diesen Propheten zu beseitigen, der ihm echt Schwierigkeiten gemacht hat. Und dann war rundherum um die ganze Ortschaft, wo er lebte, war alles voll mit Streitwagen und mit Kriegern. Und der Diener Gehasi kam und sagte, oh, Prophet, Meister, guck mal, wir sind verloren. So viele Tausende gegen uns. Und Elia steht da nur ganz cool und sagt, was hast du denn für ein Problem? Gott, mach ihm die Augen auf. Einmal sah er hinter den feindlichen Mächten viel, viel mehr Engelsmächte. Viel größer, viel stärker, mit viel besseren Waffen bewaffnet. Und dann hat er gemerkt, viel mehr sind mit uns als mit denen. Wo ist das Problem? Gott hat längst gesorgt. So, diese innere Sicht brauchen wir. Wir müssen nicht mit den physischen Augen alles beurteilen, sondern wir müssen dahinter schauen. Fleischlich gesinnte Christen, die gehen oft nicht weiter als ihre fünf Sinne. Alles, was ich nicht erklären kann, gibt's nicht. Ja, dann ist die Frage, ob du überhaupt glaubst. Weil, ja, wie will ich dann gerettet sein, wenn ich nicht mal denke, dass Gott da ist? Den kann ich mit meinen fünf Sinnen nämlich oft nicht wahrnehmen. Und wenn du ein geistlicher Christ bist, dann siehst du dich geheilt, wenn der Schmerz noch da ist. Du siehst dich schuldenfrei, auch wenn dein Konto noch blutrot ist. Du siehst, was Gott in seinem Wort verheißen hat, anstatt das, was die Umstände dir diktieren wollen. Gott ist auf der Suche, weißt du, auch das habe ich euch letztes Mal noch verraten. 2. Chronik 16, 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Auf was ist dein Herz gerichtet? Ungeteilt. Hier wird es immer spannend, weil hier scheiden sich tatsächlich, auch in christlichen Gemeinden wie unsere, scheiden sich die Leute. Viele sagen, ja, ich bin schon gerettet, das ist cool und geistgetauft ist cool, aber ja, bitte nicht zu anstrengend. Ich möchte doch mein Leben leben, ich möchte doch Spaß haben und ich möchte doch genießen. Was durchaus auch Gott für dich hat, das eine schließt das andere nicht aus, aber dieses Ungeteiltsein heißt, Gott, dein Wille über meinen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo sich scheidet. Und dafür brauche ich Glauben und ich sollte ihn dafür natürlich auch kennen, weil das mache ich nicht. Ich gebe dir nicht einfach mein Portemonnaie, wenn da 10.000 Euro drin sind und sage, pass es mal auf, ich hole es mir nächste Woche wieder, wenn ich dich nicht kenne. Wäre ich doof. Ja. Richtig? Und Gott gebe ich ja mein ganzes Leben. Verstehst du? Deswegen solltest du ihn kennen, ja. Aber das ist wiederum deine Aufgabe, dich mit ihm auseinanderzusetzen, sein Wort zu lesen, zu ihm zu sprechen, ihn zu bitten und Gottesdienste zu besuchen oder Hausgruppen, was auch immer, wo du wächst, die gute Predigten anzuhören, die deinen Glauben aufbauen. Das verändert oft alles. Und Gott sucht immer noch, weil er möchte sich mächtig erweisen. Nicht einfach nur, ei, dei, 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 ja, schön, dass du da bist. Nein, er möchte dich mächtig erweisen an dir und an mir. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dass unser Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die Bibel ist voll mit Männern und Frauen, wo er sich mächtig erwiesen hat. Und die haben einen Unterschied für ihre Generation gemacht, für ihr Land gemacht. Manchmal für die ganze Welt. Möchtest du so jemand sein? Dann ist das die Voraussetzung. Weißt du, Gott ist schon dabei, dich vorzubereiten. Wir haben über Vorbereitungszeiten gesprochen und haben herausgefunden, dass es nicht immer von heute auf morgen geht. Gott hat mir vor wenigen Jahren erst gesagt, dass er mit meiner Ausbildung bald zu Ende sein wird. Nach über 30 Jahren. Ich dachte, ich wäre schon irgendwie ein bisschen weiter. Und er sagt, nee, du bist nur in der Ausbildung. Also entspann dich, wenn du denkst, ich sollte schon viel weiter sein. Ich habe euch von unserer Bekannten erzählt, die nach einem Jahr Glauben sich mit uns gemessen hat, die wir damals schon um die 15 Jahre, glaube ich, waren, und sagte, ich bin noch nicht so weit wie ihr. Und sagt mir, das ist in Ordnung. Wir haben 15 Jahre gebraucht. Heute 33 Jahre gebraucht, um hier zu sein, wo ich heute bin. 35 Jahre, mein Gott. 35 Jahre. Das war auch Arbeit. Da waren Entscheidungen zu treffen, da waren Wachstumsprozesse wichtig. Das darf seine Zeit dauern. Stell dir vor, die Babys, die wir jetzt neulich gesegnet haben, die würden da jetzt schon sagen, ey, ich will aber auch mitsingen, ich will aber auch hier stehen mit euch zusammen und ich will sagen, hey, lass die Zeit, alles gut, kommt. Zeit arbeitet für euch. Ja? Das ist einfach die Zeit, die ist in Ordnung. Wir dürfen auch als neubekehrte Christen einfach mal Kinder sein und dürfen lernen, dürfen genießen, dürfen Fehler machen, all das, was dazugehört. Das ist wunderbar. Ja, Mose hat 40 Jahre warten müssen, Josef waren es 13 Jahre und noch mal ein bisschen länger für das Ende. David wartete auch, auch 13 Jahre und noch mal 7 Jahre danach, bis er König über ganz Israel wurde. Paulus wartete viele Jahre, obwohl er ja schon ein gebildeter Pharisäer war, bis er tatsächlich von Gott in Dienst genommen wurde und dann den größten Teil des Neuen Testamentes schreiben durfte, Gemeinden gründen durfte. Der hatte ein paar Jahre Vorbereitungszeit erstmal zu absolvieren, obwohl er Theologiestudent war. Und nicht einer der schlechtesten. So, das war die Wiederholung von letztem Mal. Seid ihr bereit für Neues? Hallo Barbara, Grüße aus Weimar, schön, dass du dabei bist. Und der Radomir oder die Sabine, vielleicht auch beide. Ja, Sabine sehe ich hier. Sabine, ich grüße dich ganz herzlich nach Birnbach. Der Oliver ist dabei, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr schreibt, danke euch. Wir gehen jetzt in Punkt 5. Was hat Gott dann gesagt? Er hat gesagt, ich habe den König bereits in deine Hand gegeben. Sion hieß der arme Knabe damals. Ich bin überzeugt, die Nachkommen haben ihre Kinder nicht mehr Sion genannt. Es war kein Trendname mehr danach. Sion hatte echt Probleme, denn Gott selbst stand gegen ihn. Für all den Mist, den er gemacht hat mit seinem Volk. All die Kinder, die sie geopfert haben, all die Götzendienst. Und Israel kam, stand vor der Grenze. Israel hatte übrigens Verbot bekommen, vorher zwei andere Länder anzugreifen. Hat gesagt, von diesen Ländern bekommst du keinen Fußboden. Die haben mir früher gedient, die stehen unter meinem Schutz. Aber bei dem Land hat er gesagt, das hier, das ist der erste Schritt ins Feindesland. Das ist euer Land. Das habe ich euch ausgesucht. Und das habe ich, den König habe ich bereits in eure Hände gegeben. Sonst stehst du da als relativ unerfahrenes oder total unerfahrenes Volk mit deinen jungen Männern, die nie gekämpft haben, die Kriege gar nicht so richtig kennen. Die hatten nicht mal Videos, wo sie sich irgendwie was hätten angucken können. Steiner, das Eiserne Kreuz oder irgend sowas. Die hatten keine Ahnung, wie Krieg funktioniert. Und jetzt standen die da vor diesen riesigen Festungsmauern von diesem erfahrenen Volk, die Aramäer. Und hier ist es jetzt, die sind schon in eurer Hand. Was siehst du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt? Siehst du dich unterlegen oder überlegen? Jäger oder Beute? Weißt du, der Punkt ist der, dass Jesus den Teufel, und das ist übrigens der einzige Teufel, der mit dem du eben hier und da mal zu tun hast, ist immer dasselbe. Gut, da gibt es noch Dämonen und so, aber der Teufel ist einer, okay? Ist ein gefallener Engel. Und diesen Teufel, den hat er besiegt. Und seitdem spürt er sozusagen den Druck von Jesu Fuß auf seinem Nacken. Weil da steht er eigentlich. Und Jesus sagt, mein Leib ist die Gemeinde. So, wozu gehört der Fuß? Zu seinem Leib. Das heißt, die einzige richtige Position, die du dem Teufel gegenüber haben kannst, ist, dass er unter deinem Fuß ist, unter deinem Schuh. Das ist der Platz, wo er hingehört. Ja, wir beheben uns jetzt nicht über den Teufel, so. Das ist einfach biblisch. Okay, wir geben ihm auch keine Schimpfnamen und so Zeugs, aber das ist der angestammte Platz des Teufels, weil Jesus Christus ihn besiegt hat und weil wir in Christus sind, hoffentlich. Weil wir der Leib Christi sind. Er ist das Haupt, aber wir sind der Leib. Und unter unsere Füße gehört unser Feind. Gott hat uns Versprechen gegeben. Gott zeigt uns in seinem Wort, was geistlich bereits real ist. Wir haben heute ja ein bisschen was davon schon gesagt. Ich lese nur mal Jesaja 53, 4 und 5. Für wahr, Jesus, er, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die meisten Christen glauben, dass das nur für Sünde gilt. Ja, ich bin gerettet und die Sünde hat Jesus für mich am Kreuz getragen. Ja, stimmt. Aber was ist mit dem anderen, was da steht? Ich habe diese Worte mir genau angeschaut. Ich habe auch das Buch von F.F. Booth, was hier durchgeschlagen, Christus, Christus unser Heiler, eines der wirklich bedeutenden Werke des letzten Jahrhunderts über Heilung. Und er hat es ebenso klar nachgewiesen. Er sagt, diese Worte, die hier stehen, meinen definitiv körperliche Gebrechen und Krankheiten. Es ist nicht irgendwie nur ein geistiges Bild für, naja, die Sünde ist weggenommen, und das meint dann irgendwie auch die Wunden und die Heilung. Und nein, das war definitiv included, das war Teil des Ganzen. Er hat mit unserer Krankheit genauso gehandelt. Er hat uns Wohlstand gegeben, alles durch dieses Opfer am Kreuz. Und was wir tun müssen, um eben zu sagen, ich nehme dieses Land in Anspruch, ich sehe den König, den feindlichen König in meiner Hand, ist es, mich damit zu beschäftigen, was Gott denkt. Und das hat was mit geistlichem Training zu tun. Wir wissen, dass das Leben nicht nur aus guten Zeiten und aus Siegen besteht. Das wäre so schön. Würden wir alle gerne mitnehmen. Es ist nicht die Realität. Wir leben tatsächlich in einer gefallenen Welt und wir haben Situationen zu tun, die Gott nicht wollte, die er aber dann nutzt, wenn sie denn eben eintreffen und es nicht verhinderbar war, dann nutzt er es immer noch zu unserem Besten, nach Römer 8, 28. Das stimmt. Es gilt, auf seine Form zu achten und bereit zu sein, wenn nötig. Weil Gott sagt, dir vielleicht morgen einen gewissen Bereich des Landes, das du jetzt einnehmen sollst. Und es sagt dir, das ist übrigens bereits gelöst, in meiner Hand ist das erledigt. Jetzt geh hin und tu das, was ich dir sage. Und du denkst, kann ich doch gar nicht, habe ich nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Da habe ich Angst. Du kannst diese Reaktion wählen, du kannst aber auch sagen, Moment mal, Gott, ich check das nochmal, aber wenn du das bist, okay, let's do it. Let's have fun on the run. Ja, und wenn es schief geht, dann habe ich mit bester Absicht daneben gehauen. Ich glaube, sie wie oft mir das passiert ist. Mit bester Absicht, bester Überzeugung. Ich habe nicht richtig hingehört vielleicht und habe einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Weißt du, wie mein Vater damit umgeht? Er sagt, naja, geht besser, aber schön, dass du es probiert hast. So ist er mit mir. Na, mit dir wird gleich nicht. Mit mir ist er so. Ich habe einen guten Papa. Einen echten guten Papa hier vorne. Der nimmt mir so Sachen auch nicht schief, wenn ich mal einen Fehler mache. Ja, Papa? Schlägt mich in der Regel nicht. Ist lieb mit mir, ist gnädig mit mir. Mag mich trotzdem, trotz meiner Eigenarten. Ja, so ist unser Papa. Stell dir mal vor, du hast doch auch Eigenarten. Frag mal deinen Ehepartner, der kann dir die sagen. Wir alle haben Eigenarten. Das sind eigenartige Persönlichkeiten. Das ist ja gut so. Heißt doch einzigartig. Ja, wie sieht sein geistiges Training aus? Es gibt ja ein gutes Bild dafür, ist Abnehmen. Haben alle schon mal probiert, ne? Abnehmen. Es gibt ein sicheres, ein hundertprozentig wirksames System, wie du garantiert abnimmst. Indem du weniger isst, als du verbrauchst an Energie. Das ist ganz simpel. Das rechne ich tatsächlich, kannst du das aufschreiben, was isst du so am Tag, dann ist das okay, ich mache jetzt hier 500 Kalorien weniger, die ich zu mir nehme. Und die Sache ist geritzt, über mittelfristig wirst du Gewicht verlieren. Oder andersrum, du verbrennst mehr, du sagst, okay, ich mache jetzt Sport. Da verbrenne ich einen Tausender extra am Tag. Wenn ich dann nicht mehr esse als sonst, auch dann werde ich abnehmen. Also sind sehr einfache Dinge. Der Problempunkt ist der, dass unser Fleisch das nicht immer so will. Wir haben uns gewöhnt an gewisse Dinge. Wir mögen vielleicht den Schokoladepudding nach dem Mittagessen oder den Burgerbesuch oder was auch immer. Ja, ich kenne das. Ich kämpfe denselben Kampf wie ihr auch. Das ist wahr. Aber geistig gesehen ist es eigentlich ähnlich. So ähnlich ist. Womit wir uns füllen, bestimmt, wer wir sind, was wir glauben, welche Überzeugung wir haben. Man kann auch mal sich irgendeinen Film anschauen, der einfach nur irgendein Film ist. Aber wenn ein Leben daraus besteht, dir Serien anzuschauen, jeden Tag stundenlang, die gegensätzliche Werte beinhalten als die, die du von der Bibel her kennst, dann wird es was mit dir machen. Es wird dich letztlich unfähig machen, geistlich noch relevant zu sein. Das habe ich immer wieder gesehen. Das sind die kleinen Füchse, die den Weinberg kaputt machen. Also ich bin keiner, der sagt, du darfst nie mehr den Fernseher ausschmeißen und sowas. Das meine ich nicht. Aber der Maßstab entscheidet hier erstmal. Gift ist immer die Konzentration. Du kannst gute Dinge zu dir nehmen, aber wenn es zu viel ist, es gibt zum Beispiel Salz, ohne Salz könntest du nicht leben. Salz ist lebenswichtig für unseren Körper. Aber ich glaube, wenn es 10 Gramm auf einmal zu dir nimmst, irgendwie so gibt es eine Summe, dann bist du tot. So. Von Salz. Ja. Gruselig. Und so ist es mit anderen Dingen auch. In kleinen Maßen sind sie gesund und gut und ab einem gewissen Maß wird es gefährlich oder sogar lebensgefährlich. Und dein Glaubensleben ist ähnlich. Weißt du, wenn du dich 2 bis 4 Wochen abplagst, den Herrn zu suchen, alle möglichen geistigen Übungen zu machen, dann bringt das nahezu nichts im Vergleich dazu, wenn du hier feste Rituale einführst, wenn du beständig die richtigen Dinge tust. Wir alle kennen das, wir sind auf einer Konferenz gewesen und sind gehypt von dem Konferenzsprecher und dem Thema und es hat uns, wow, das hat uns verändert und wir kommen nach Hause und wollen alles verändern. Und nach 2 Wochen ist davon nichts mehr übrig. Kennt ihr das? Ich habe das oft erlebt, auch in meinem Leben. Begeisterte Lehre über Fasten, über Gebet, über Israel, über egal was. Und das, was du nicht innerhalb von 48 Stunden umsetzt, das wird nicht bleiben. Das weiß man heute etwas im Schnitt. Das heißt, feste Rituale, kleine Dinge, die du regelmäßig tust, verändern dich mehr als diese großen Brocken, wo du aber nachher doch nichts mitmachst. Deswegen ist auch so ein Gottesdienst für dich nur dann wirklich hilfreich, wenn du irgendwas mitnimmst. Ein Wort aus der Anbetungszeit oder von den Ansagen, irgendein Zeugnis, was dich gerade bewegt hat, oder aus der Predigt, ein Satz, ein Wort, eine Entscheidung. Und wenn du das mitnimmst und fängst an, es umzusetzen, und zwar nicht nur 2, 3 Tage, sondern machst es zum festen Bestandteil deines geistlichen Schatzes, in dem du es lebst, dann verändert es dich. Und so gehen wir Stück für Stück in die richtige Richtung. Ein Jahresbibelleseplan ist eine gute Idee. Feste Zeiten mit Gott jeden Tag. Regelmäßig anhören von Predigten, zum Beispiel beim Joggen oder beim Bügeln oder was auch immer du machst, im Weg zur Arbeit. Keinen Gottesdienst zu verpassen, ist ein super Ziel, wirklich. Weil einen Gottesdienst zu verpassen kann genau der Gottesdienst sein, wo Gott was für dich vorbereitet hat. Das habe ich immer wieder erlebt. Leute kommen 3-mal ineinander, sind dann 2-mal weg, dann kommen sie wieder. Und in den 2-mal waren Themen und Inhalte, die sie geboostert hätten, wenn sie nur da gewesen wären. Oder sich es hinterher angeschaut oder was auch immer hätten. Mitglied einer geistigen Kleingruppe zu sein, kann echt deinen Glauben boosten, regelmäßig. Da jemanden zu haben, einen Rechenschaftspartner zu haben, mit dem ich mich austausche, auch über meine Schwachstellen, wo ich im Glauben noch nicht so stark bin, wo ich Hilfe brauche, kann sehr, sehr hilfreich sein. Regelmäßig mit Christen abzuhängen, anstatt eben mit der alten Clique, die eben mich nur auslacht, weil ich glaube. Einen geistlichen Mentor zu haben, mich regelmäßig mit dem zu treffen und dem zu erlauben, in mein Leben einzusprechen. Das sind richtig coole Sachen, die dich geistlich wachsen lassen. Denn wir wissen ja im Hebräer 11, oder Hebräer 10, 38, da steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung ihrer Seelen. Der Gerechte soll oder wird aus Glauben leben. Steht ihr? Das heißt nicht, wir werden uns sonntags einen Snack genehmigen, indem wir in den Gottesdienst gehen. Jetzt haben wir einen Snack-Glauben für die Woche. Das ist schon cool, das baut mich gerade auf. Ich gehe hier entspannt da raus, als ich reingekommen bin. Das ist alles cool. Aber wenn das alles wäre, wäre das wenig. Wenn dich das jetzt inspiriert allerdings, dein geistiges Leben während der Woche zu leben, dann wäre das cool. Dann ist genau das, was hier passiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und zwar jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Das ist Leben. Alles andere ist nur Existenz. Wir können doch als Christen die meiste Zeit unseres Lebens existieren, aber wir können auch leben, lebendig sein, gefüllt mit Gottes Kraft, mit seinen Ideen, seinen Visionen, dem, was er für mein Leben vorgesehen hat. Es sind 2 Gruppen, die hier beschrieben werden. Auch ich gebe da ein bisschen ins Griechische rein. Hypostoles ist das eine, das bedeutet, das ist des Zurückweichens. Und das andere ist Pisteos. Pistos kennen wir, Pistos heißt Glauben und das heißt, die des Glaubens sind. Also die beiden Gruppen stehen jetzt gegenüber. Und ich bin immer Teil einer der beiden Gruppen. Immer. Da gibt es keine dritte Gruppe. Entweder ich zweifle, ich weiche zurück oder ich glaube. Und die Formulierung drückt eine sehr enge Verbindung mit dem jeweiligen Begriff aus. Man ist also sozusagen, man ist des Zurückweichens oder man ist des Glaubens. Es ist nicht einfach nur so ein Anhängsel, sondern das ist eine Beschreibung, wer ich bin. Das ist eine enge Verbindung da. Es ist nicht einfach nur, ja, ich glaube mal nicht, sondern ich bin einer, der glaubend ist oder der zurückweichend ist von meiner Grundstruktur. So, Glauben ist proaktiv, zurückweichend ist reaktiv. Stell dir vor, du bist auf einer Rolltreppe. Du brauchst nichts weiter tun als stehen bleiben und du wirst von der Rolltreppe wieder zurückgeführt. Richtig? Gorbatschow sagte das mal. Stillstand ist Rückschritt. Seitdem habe ich immer das Bild der Rolltreppe vor Augen. Wenn ich in der Rolltreppe in eine falsche Richtung stehe, dann brauche ich nichts tun. Es wird mich zurückziehen. Da muss ich proaktiv gegengehen und dann komme ich auch durch und dann komme ich auch an und dann geht's weiter. Das ist wie die Fische, weißt du, die Lebendigen, die gegen den Strom schwimmen. Die kommen weiter, die Toten, die lassen sich treiben, die kommen auch letztendlich nirgendwo an und bewegen nichts. Du musst dahin kommen, dass du aus Glauben lebst. Dass du diese Dinge konsistent tust und sie ständig in deinem Leben vorkommen. Nicht so als kurze Spurts. Wir sind keine Spurte, wir sind Langstreckenläufer. Unser geistiges Leben ist ein Marathon, ein Langstreckenlauf. Mit Jesus. Okay, gehen wir Punkt 6 jetzt rein. 5 war, der König ist in deiner Hand, okay. 6 heißt, fange an, es in Besitz zu nehmen. Juhu! Wie isst man einen Elefanten? Jeder Afrikaner weiß das. Ich mache einen Scherz, scheibchenweise. Ja, ist für uns Europäer ebenso, ein Wildschwein ebenso. Oder wer hat eine Kuh schon mal auf einmal verschluckt? Scheibchenweise oder Steak nach Steak, ja? Stück für Stück. Und das ist, was wir manchmal übersehen. Unser Leben hängt von verschiedenen Faktoren ab, unser Glaubensleben. Und auch jede Ernte, die wir einfahren, die geschieht in Stufen. Da kommt zuerst das Blatt und dann der Halm und dann die Frucht und dann das, was zu ernten ist, wenn es gereift ist. Markus 4, Vers 28 sagt, denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen der Ehre. Diese Wachstumsprozesse sind wichtig und wesentlich und die kann ich nicht abkürzen. Es geht um Charakter. Ich habe viele Leute gesehen, die wirklich begabt waren, auch große Prediger in Anführungszeichen. Bei einigen hatte ich auch das Vorrecht, ein bisschen dahinter zu gucken und manchmal war ich begeistert, manchmal war ich einfach nur entsetzt. Und ich habe herausgefunden, dass Gabe nicht gleich Charakter ist. Du kannst eine tolle Heilungsgabe haben und kannst charakterlich wirklich sehr unvollkommen sein. Ich drück's mal so aus. Das geht. Und es hinterlässt einen sehr, sehr faden Beigeschmack bei dem, der gedient bekommt, wenn er diese beiden Seiten sieht. Oft führt es dann dazu, dass man dann sagt, aber wenn Gott so ist, weißt du. Also unser Charakter, das meine ich wirklich so, unser Charakter ist wichtiger als die Gabe. Weil unser Charakter lässt die Gabe wirklich blühen. Gott gereut die Gabe nicht, er lässt dir die Gabe auch so. Das ist manchmal das Schwierige. Zu sehen. Du hast dann Leute mit der Gabe und du merkst, die unterordnen sich nicht, die lassen sich nicht korrigieren. Gerade im prophetischen Bereich hast du oft auch Freigeister dabei, die sich nichts sagen lassen. Und dann weißt du, die hauen voll daneben und du kannst sie nicht einsetzen, weil sie sind nicht korrigierbar. Das ist schade. Deswegen Charakter ist wichtiger als Gabe. Wenn du Charakter hast, bist du gabentechnisch auf der sicheren Seite, weil eine Gabe kann dich auch ziemlich in Schwierigkeiten bringen. Es gibt auch Berühmtheiten im Reich Gottes. Und wenn da zu viel Ruhm kommt und dein Charakter hält das nicht aus, dann wärst du nicht der Erste, der in seinem Dienst komplett scheitert und rausfliegt, weil er vielleicht sexuell gefehlt hat oder finanziell gefehlt hat oder was auch immer. So, Charakter ist wesentlich. Und weil Gott dich liebt, gibt dir Gott üblicherweise nicht mehr, als dein Charakter aushält. Manche Christen nehmen sich trotzdem mehr, das ist dann schwierig. Sie wollen damit anderen vielleicht mithalten oder wollen was beweisen, was auch immer. Und dann gibt es oft Schiffbruch. Aber lass mich dir eins sagen, wenn du gerne jetzt schon woanders wärst, und ich spreche von mir wie von euch, ich wäre auch schon gerne woanders. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und du denkst, boah, ich habe doch eine Gabe und ich müsste doch eigentlich schon da und da sein, das und das tun, was auch immer. Und du bist noch nicht da. Obwohl du mit Gott gehst, obwohl du darauf achtest, in ihm gefüllt zu sein, dann bitte nehme es als nichts anderes, als einen Liebesbeweis von Gott. Weil wenn Gott verhindert, dass du hier weiterkommst, als du jetzt bist, dann tut er das nicht, weil er dich nicht mag, sondern weil er dich liebt, weil er genau weiß, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt dafür ist, dass noch was fehlt. Und das ist in Ordnung. Ich bin heute sehr dankbar, dass Gott mich nicht über das Maß hinaus befördert hat, wo ich heute bin. Ich wäre wahrscheinlich ein grottenschlechter Vater geworden, weil ich keine Zeit mehr gehabt hätte. Was sind all die Dinge, die mitkommen? Gott bewahrt und schützt uns auch, weil er uns liebt und lässt gewisse Dinge nicht zu, es sei denn, wir dringen durch und machen es aggressiv und holen uns was, was uns nicht gehört. Das gibt es auch. Dann sind Leute Pastoren geworden, die es nie hätten sein dürfen. Und viel Leid beginnt in der Gemeinde und auch im Leben des Pastors. So, sei entspannt und sieh es als ein Zeichen von Liebe, dass er dich noch nicht da sein lässt, wo du dich vielleicht auch schon siehst und wo vielleicht auch dein Platz sein wird. Aber vielleicht noch nicht heute, vielleicht auch noch nicht in 5 Jahren. Also wenn ich da wäre, wo ich mir vor 20 Jahren vorgestellt habe, dass ich heute sein müsste, dann wäre ich ganz woanders. Ganz woanders. Aber es ist nicht so gekommen. Und ich glaube, es ist nicht, weil ich zu dumm bin oder so, sondern weil Gott weiß, es ist nicht gut für mich. Es wäre nicht der Zeitpunkt jetzt. Ich kenne Leute, die manchmal in der Rente noch wohin befördert werden, geistlich, wo sie vorher nie waren, wo sie ihr Leben lang vollzeitlich waren. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich, dass Gott mich bewahrt hat, zu weit zu kommen. Ihr kennt das in den Firmen, da gibt es auch oft die Person, die eine Stufe zu weit befördert wird. Und damit ist sie aus dem Rennen. Der beste Außendienster, der beste Verkäufer wird dann auf einmal Leiter für den Vertrieb. Und ab dem Moment ist der Mann der unglücklichste der Welt, weil er kann nicht mehr raus zu den Kunden. Er hat keine Ahnung von Leitung, er hasst es, mit Menschen zu arbeiten, er ist ein Einzelgänger und ja, was ist passiert? Er hat jetzt mehr Gehalt, aber alles andere geht schief. Die Abteilung wird nicht erfolgreich sein und er wird unglücklich sein. So, Gott lässt normalerweise nicht zu, dass wir über das Maß befördert werden, wo wir vorbereitet wurden dazu. Wir können mit der Vorbereitung, können wir durchaus an der Schraube, können wir was drehen, aber das andere ist immer noch in seiner Hand. Geld, Macht, Sex sind oft Fußangeln des Teufels. Aber es sind auch Indikatoren, die uns selbst zeigen, wie weit wir mit unserer Charakterentwicklung wirklich sind. Haben wir noch Sexfantasien zum Beispiel, die natürlich niemand kennt? Oder wie verwendest du dein Geld? Bist du jetzt schon ein großzügiger Geber oder knauserst du mit jedem Cent? Das verrät viel von dem, wer du wirklich geistlich bist. Hast du da Glauben? Gehst du der Glaubensschritte, wenn Gott dir sagt, gib der Person 100 Euro oder 1000 Euro und du sagst nein? Indikator. Dann weißt du, du bist definitiv noch nicht so weit, wie du dachtest, dass du bist. Alles keine Anklage. Ich klage niemanden an. Ich möchte uns nur herausfordern, das als Indikator zu sehen und sagen, okay Gott, ich brauche hier noch Entwicklung. Und ich möchte mich entwickeln, hilf mir. Das ist alles, was er braucht. Und dann geht er weiter mit dir. Das über Reichtum reden, ich spare mir das gerade hier. Das wäre noch ein Thema, was hier passt. Lass uns noch über die Wurzeln reden. Wir haben ja Wurzeln, die man nicht sieht. Wir haben Blüten, die jeder sieht. Wir alle lieben Blüten. Facebook, Instagram, du siehst nur Blüten. Du siehst all die positiven Aspekte des Lebens. Ja, denkst du, das sind alles Leute auf der sunny side of life. Die haben keine Fehler, die haben die besten Ehen, die haben die besten Kinder, die besten Familien, die schönsten Urlaube. Alles ist perfekt. Auf Instagram. Aber was ist mit den Wurzeln, die keiner sieht? Keiner sieht die Wurzeln. Zumindest eine ganze Weile nicht. An den Wurzeln zu arbeiten, ist der Schlüssel, um auf Dauer die schönsten Früchte zu bekommen und sogar neue Jungpflanzen um dich herum wachsen zu sehen, die mit dir was zu tun haben, nämlich aus deinen Früchten entstanden sind. Wir wissen alle, wenn du Blüten siehst, dann kommt auch bald die Frucht. So ein gesunder Baum blüht dann, wenn er alle Nährstoffe und Umweltfaktoren zusammen hat. Ansonsten ist es eine Notblüte, das gibt es auch. Dann blühen Pflanzen letztes Mal und sterben. Ich erzähle es jetzt nicht, Irmgard. Aber da gibt es so Situationen, wo ich Blüten gesehen habe und jemand mir sagte, wie begeistert er war. Und ich sagte, ja, das ist das letzte Mal, dass du die Blüten sehen wirst, weil es staubtrocken, die ist gerade am Sterben, die versucht noch die Art zu erhalten, das letzte Mal blüht sie und dann ist Feierabend. So wollen wir ja nicht blühen. Nein, wir wollen blühen im Überfluss, da das alles da ist. Das Sammeln von diesen Nährstoffen ist unser gottesfürchtiger Lebensstil mit all den guten Ritualen und bewusst verbrachter Zeit mit Gott. Und die Blütezeit ist eine Zeit geistlichen Überflusses und auch wenig anstrengend. Wir alle lieben doch die Blütezeit. Das ist nett. Und aus den Blüten eines gesunden Baumes dann werden schließlich viele Früchte, die wiederum das Potenzial in sich tragen, den Aufschlag für neue Bäume, ja, dass es sich multipliziert. Und wir wissen auch, dass zu viel auf einmal gefährlich ist. Deswegen warnt uns Gott und sagt, fange an, es in Besitz zu nehmen. Was auch immer deine Vision ist, beginne Stück für Stück. Damals war das Problem, wenn man ein Land zu schnell in Besitz genommen hat und hatte nicht die Ressourcen, das sofort auch zu besiedeln, und die Grenzen zu sichern, dann wuchsen zum einen wuchsen die Bestien im Land, also die Löwen, die Bären, die es ja damals auch dort gab, und anderes Getier, was das Leben schwer macht, was gefährlich war, die nahmen über die Maße zu, weil es waren keine Jäger, war niemand, der die abgeschossen hat. Es war ein Eroberungskrieg, der noch weiterging. Die Länder, die dem Wald abgerungen waren, die wurden wieder Stück für Stück vom Wald zurückgeholt, wenn nicht jemand da war, der sie auch beständig wieder gepflegt hat, Unkraut befreit hat, gesät, geerntet, geackert und so weiter. Deswegen, man braucht Zeit, um Land zu erobern und das dann auch in Besitz zu nehmen, sodass es wirklich gesund besessen wird. Und du willst auch kein Land, das voll mit Disteln ist, wo du nichts mit anfangen kannst oder erst mal 5 Jahre brauchst, bis es überhaupt irgendwie was abwirft. Gott verheißt dir Sicherheit und Sieg. Wenn der Glaube dein Lebensstil ist, dann gibt es nichts, vor dem du dich fürchten müsstest. Ist das nicht schön, dass wir im Psalm 91 lesen, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Das ist der Platz, wo wir hingehören. Das ist das Leben des Glaubens. Als die 70 Jünger nach ihrem Einsatz zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert über die geistliche Vollmacht, die sie hatten, um Kranke zu heilen, zu predigen, Dämonen auszutreiben. Und Jesus fasste das dann so zusammen. Er sagte, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Nichts. Alle. Das hat Jesus gesagt. Du hast Autorität über alle Gewalt des Feindes. Wo ist der Feind? Ja, und deswegen hast du alle Autorität über den Feind. Nicht nur ein bisschen. Er ist nicht auf deiner Höhe und kämpft mit dir so. Nein, er ist da. Wenn du verstehst, wer du bist. Oh, er liebt es dir zu sagen, ich bin aber stärker als du. Come on, und blustert sich auf und dann nimmst du eine Stecknadel und machst. Das ist, wer er ist, wenn du in Christus bist. Okay, ich nehme jetzt den letzten Punkt in Kürze und Würze. Und ich darf ja ein bisschen überziehen, habt ihr mir erlaubt. Ja. Führe Krieg gegen ihn. Yay, die beste Botschaft, die man sonst im Gottesdienst haben kann. Führe Krieg. Diese Bedeutung von diesem Wort ist auch, bewahre dir den Zorn auf. Das ist die Bedeutung, die da in diesem hebräischen Begriffen steckt. Führe Krieg. Bewahre dir den Zorn auf. Ja, wie, wir sollen doch nicht zornig sein. Doch, ich könnte euch jetzt ein paar Bibelstellen nennen, wir sollen zornig sein auf den Feind, nicht auf Menschen. Ein heiliger Zorn, den auch Gott hat. Wir wissen an mehreren Stellen, dass Gott zornig ist über gewisse Dinge. Und das hat mit Sünde zu tun, weil Sünde seinen Plan kaputt macht, weil Sünde Menschen kaputt macht, die Beziehung von ihm zu Menschen zerstört. Diesen Zorn müssen wir uns aufbewahren. Und es ist so gut, wenn wir die Dinge hassen, die Gott hasst. Wenn du Sünde hast, Beispiel, wenn du abnehmen willst, machen wir eben mal kurz. Stell dir vor, du würdest Zucker und Schokolade hassen. Oder wenn du pornomäßig versucht bist. Stell dir vor, du würdest Pornografie in jeder Form würdest hassen. Die würdest schlecht, wenn du es siehst. Die ganzen scheinbar attraktiven Dinge, du würdest dahinter blicken, würdest denken, ist das widerlich. Wie leicht wäre es, von den Dingen Abstand zu halten, stimmt's? Etwas, was ich hasse, das esse ich doch nicht. Schokolade. Mein Hass ist noch nicht groß genug. Aber ich habe wirklich schon gesagt, Gott, du schenkst Wollen und Vollbringen, bitte schenk mir Hass auf Schokolade. Oder auf Süßgetränke oder was auch immer. Ich rede wieder so viel von mir. Ihr seid alles so wunderhübsche Menschen, schlank und wohlaussehend. Ihr habt die Probleme ja gar nicht. Vielleicht online. Ist jemand online, der das Problem hat? Auch nicht. Wir sind alle richtig fantastisch. Okay. Nikotin oder Alkohol, das sind Dinge, die habe ich hassen gelernt. Da habe ich es geschafft, weil ich gesehen habe, dass das Massenmörder sind. Alkohol hat so viele gute Leute umgebracht, die ich teils beerdigen durfte hinterher. Und ich denke, ich hasse nicht den Alkoholiker, ich hasse Alkohol. Weil ich weiß, ein Gläschen Bier am Tag, 30 Jahre, und du hast irgendein Problem, was du nie hättest sonst. Ja, dann gehen Leber kaputt, da gehen die Nieren kaputt, da geht die Lunge schade. Also, Frauen kriegen Brustkrebs, all das wegen ein Gläschen Alkohol, ein Gläschen Wein, was ja doch gepflegtes Glas Wein, ein Herrengedeck. Ja, das macht doch jeder, schon seit Generationen. Ja, und seit Generationen haben wir die Ergebnisse. Ja, ich weiß, es werdet ihr immer still, wenn ich darüber rede. Ich höre auch schon auf. Aber wir dürfen Dinge hassen, die übel sind. Ja, wirklich. Und das sollten wir. Wir sollten zornig sein, wir sollen Krieg führen. Weil was ich hasse, da führe ich auch Krieg gegen. Das lasse ich nicht einfach. Ich habe Alkohol nie in meiner Familie gelassen, zum Beispiel. Ja, da war immer eine klare Front gegen diese Dinge oder gegen Nikotin. Das wissen auch meine Kinder, die haben inzwischen eigene Entscheidungen getroffen, gute Entscheidungen. Sie sind so erwachsen, das müssen sie selbst hassen lernen. Und das ist gut. Kämpfer wählen auch nicht immer den einfachsten Weg. Weißt du, wenn du Krieg führst, ist es nicht immer alles so simpel und einfach. Ja, wir gehen mal rein und dann ist alles erledigt. Nicht der Weg des geringsten Widerstands führt immer zum Sieg. Halte dich an Gottes Strategien, an seinen Zeitplan und bleibe beständig gerüstet. Lies Epheser 6, was die Waffenrüstung meint. Das ist das Ding, was uns Siege bringt oder Niederlagen, wenn wir sie nicht tragen. Du musst kämpfen, um Gottes Segen zu erlangen. Du musst Dinge Gottes von ganzem Herzen anstreben. Weißt du, die meisten Christen sind Wochenendkämpfer. Sie kämpfen am Sonntag und stoppen damit am Montag. Der Kampf muss aber beständig sein. Ich habe keinen Sieg, nur wenn ich einen guten Gottesdienst habe. Das reicht nicht aus. Mein Leben findet die Woche über statt. Und da muss ich dasselbe hochhalten, was ich hier höre und lerne und hier mit vielen zusammen tun darf. Weißt du, wir stehen gerade in einem Kulturkampf erster Güte. Das hat unsere Generation, meine Generation, noch nicht erlebt bis jetzt. Das ist neu. Der Gender-Wahnsinn. Jeder wählt sein Geschlecht. Die ganze Wokeness, die jetzt so aus Amerika so auch nach Europa reingespült wird und Europa mit offenen Armen, die ganzen linksliberalen Regierungen, die wir noch haben, umarmen das und Europa macht Gesetze draus und es ist richtig, richtig übel. Das ist eine laute Minderheit von 1-3% der Bevölkerung, die sich homo oder trans bezeichnet, die bestimmt inzwischen unsere ganze Gesellschaft. Wie kann das sein? Ja, ich sage immer, bis zur nächsten Wahl kann das sein. Weil dann sind all die vielen Stillen, die sich eh da unter den Kopf greifen, was ist das, was soll das? Lebt doch euer Sachen, wie ihr wollt, aber wir müssen doch da keinen Staatsakt draus machen. Da ist so viel am quer, wirklich. Gott ist nicht quer, wie dieser seltsame afrikanische evangelische Pfarrer da neulich auf dem Kirchendach behauptet. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Er liebt auch die Queren, er liebt die Schwulen. Und schwul sein ist nicht schlimmer, als ein Ehebrecher zu sein. Versteht ihr? Sünde ist Sünde. Ganz egal, was es ist. Aber wir als Christen sollten nicht aufhören, das so zu nennen. Wir lieben die Menschen, aber wir hassen die Sünde. Das ist ein wichtiger Punkt. Und hier dürfen wir einfach nicht schweigen. Weil diese Kulturrevolte läuft längst. Lasst euch auch keine Panik machen. Weißt du, ich habe Geschichte studiert in gewisser Weise. Ich habe mir das alte Griechenland sehr genau angeschaut, das alte Rom, was danach kommt. Und wenn du weiter zurückguckst, ins Babylonische, ins Assyrien, du hast überall diese Entwicklung. Auch in Rom gab es Zeiten, da war schwul sein sowas von innen. Jeder war schwul. In der Öffentlichkeit. Und das hat sich verändert. Spätestens im 3. Jahrhundert, als dann Rom offiziell christlich wurde. So, es gab immer diese Auf- und Abbewegung in der Geschichte. Und deswegen ist nicht gleich der Herr wiedergekommen und ist nicht gleich die Entrückung vor der Tür. Das sind einfach normale Bewegungen, die man hat. Wir haben ein Land, wo Jesus keine Rolle mehr spielt. Das ist einfach Fakt und das schon seit Jahrzehnten. Aber wir sind da, um einen Unterschied zu machen. Und in unserer kleinen Welt spielt Jesus die Hauptrolle. Und deswegen schweigen wir nicht zu gewissen Themen, sondern outen uns auch. Und auch wenn es uns einen Nachteil bringt, dann ist es halt so. Das Gefängnis müssen wir im Moment noch nicht deswegen, aber keine Ahnung, was noch kommt. Dann leiden wir für Jesus, auch in einer guten Weise. Ich fürchte mich nicht. Aber wir sollten nicht schweigen. Gottes Absicht, das ist das Wichtige und damit möchte ich hier auch zum Ende kommen. Gottes Absicht lesen wir im 4. Mose 4, 39 bis 40. Er sagt, so sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden. Und keiner sonst. Darum halte seine Satzung und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Das ist der Grund. Gott hat Gutes für dich im Blick. Er will, dass es dir gut geht. Das übersehen wir manchmal bei all dem, was wir in der Bibel lesen. Das ist sein Motiv. Er will uns nichts wegnehmen oder will uns nicht überfordern. Er will, dass es uns gut geht. Und dafür hat er uns alles mitgeteilt, was wir wissen müssen. Ich fasse zusammen. Macht euch nun auf, zieht aus, überschreitet den Fluss an und geht ins feindliche Gebiet. Und dann sehe mit Gottes Augen, wer du bist und wer der Feind ist. Und erkenne, ich habe den König bereits in deine Hand gegeben. Die Schlacht ist längst entschieden. Fange an, es in Besitz zu nehmen, Stück für Stück. Sei nicht ungeduldig mit dir und mit Gott, sondern gehe den Weg, den er dir zeigt. und führe Krieg gegen ihn. Ärgere dich über die Dinge, die der Feind tut, und lass dich nicht beeindrucken. Und jetzt möchte ich gerne alle hier fragen und auch alle, die zu Hause sind. Weißt du, es gibt keinen Gott außer dem Herrn. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keine Rettung, weder durch Buddha, noch durch Krishna, noch durch Mohammed oder irgendeinen anderen Gott oder Gottesdiener. Es gibt nur einen Gott, und der ist Jesus Christus. Und das ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Und ich möchte jetzt ein knackiges Gebet sprechen. Und ich bitte euch aufzustehen mit mir. Dieses Gebet entscheidet über Leben oder Tod. Dieses Gebet ernsthaft zu sprechen heißt, dein Platz im Himmel wird gerade reserviert. Es nicht zu sprechen heißt, dein Platz in der Hölle bleibt. So, das ist, was die Bibel sagt. Gefällt uns nicht immer, aber ich muss die ganze Wahrheit sagen. So, wenn du willst, sprech mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Und ich bitte dich, Herr, vergib mir. Vergib mir ein Leben, ohne dich gelebt zu haben. Und komm jetzt in mein Leben. Reinige mich. Heilige mich. Ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Sei mein Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei. unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.